Ich lese in der Schrift, dass der Glaube aus der Predigt kommt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Und insbesondere, wenn ich über Auferstehung der Toten nachdenke, wo Jesus auferstanden ist, dann denke ich oft, ja, mein Mund ist, ich rufe ganz laut, er ist wahrhaftig auferstanden und gleich draußen habe ich irgendein Problem und dann vergesse ich das wieder ganz. Deswegen, Birol, ich brauche das, dass du jetzt predigst, dass mein Glaube wieder wächst. Der Glaube an den Herrn Jesus, der auferstanden ist von den Toten, und dass du das aus dem Wort nimmst, dass die Gemeinde nicht träge ist, sondern begeistert über das, was Jesus für uns getan hat. Komm, sprich.
Auf der Suche nach dem Leben. Das habe ich als Titel gewählt für die heutige Predigt. Als Einstieg möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar waren Deborah und ich, Simone war mit dabei, vor kurzem eingeladen in ein Restaurant. Mit Freunden wollten wir gemeinsam schön essen gehen. Und man hat uns vorher, wir sind getrennt hingefahren und Deborah und ich mit dem Auto los. Man hat uns vorher die Adresse gegeben und den Namen von dem Restaurant, dass wir wissen, man findet sich da, ihr versteht. Und uns wurde gesagt, ja, die warten da schon auf uns, wir brauchen nur dazukommen. Ich lasse die ungenannt, die Personen, die können sich selber outen, wenn sie gerne möchten. Jedenfalls kommen wir dann da an in der Gegend und beim Aussteigen vom Auto denke ich schon, ist irgendwie ein bisschen grau hier, oder? Ist irgendwie so ein bisschen trostlose Gegend, aber fast ein bisschen industriell. Ach ja, gut, wird schon stimmen. Ich schaue auf die andere Straßenseite. Tatsächlich, das Restaurant ist auch namentlich, steht auch dran, ist also richtig. Ja, wir gehen rein, aber auch von außen sieht irgendwie fast ein bisschen wie so ein Wohnzimmer aus, was jemand kurz umgebaut hat. Ja, wir gehen rein. Auch drin war der Anblick nicht viel besser. Und da kommt ein Kellner auf uns zu und wir schauen uns so um. Da sitzen schon auch Menschen, aber sind uns völlig unbekannt. Der Kellner fragt, ob wir reserviert haben und ich sage, naja, wir sind hier eigentlich verabredet, wir warten auf jemanden. Oder jemand wartet auf uns. So, ja, wie heißt der denn? Haben wir einen Namen gesagt? Ja, steht nicht auf meiner Liste, aber ich habe hier jemand anderen. So, ja, schön, aber wir suchen ja eine bestimmte Person, nicht irgendjemanden. Aber es gab kein Hin und Her. Wir haben geguckt nochmal in die hinterste Ecke. Vielleicht wartet ja doch da drüben noch jemand. Aber es hat nichts gebracht. Irgendwann meinte ich, wissen Sie, vielleicht gab es auch ein Missverständnis. Wir kommen nochmal wieder. Sind wir rausgegangen, haben nochmal angerufen. Ende vom Lied. Wir waren völlig falsch. Uns wurde sowohl die falsche Adresse als auch der falsche Name von dem Restaurant gesagt. Beides war falsch. Wir haben an der völlig falschen Stelle gesucht. Und da hätten wir natürlich noch lange suchen können. Ja, da hätten wir noch mit dem Kellner noch verhandeln können. Vielleicht finden wir auch jemand anderen sympathisch, wo wir uns dazusetzen wollen. Aber wir waren ja auf der Suche nach jemandem ganz Bestimmten. Aber dafür mussten wir auch an der richtigen Stelle suchen. Und darum geht es uns heute. Was genau das mit Ostern zu tun hat, das sehen wir gleich, indem wir die Bibelstelle gelesen haben. Und zwar aus Lukas 23 möchte ich gerne die Ostergeschichte lesen. Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht zugestimmt hatte. Er stammte aus Arimathea, einer Stadt in Judäa, und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Josef, so hieß dieser Mann, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Nachdem er den Toten vom Kreuz abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in den Felsen gehauen war und in dem noch nie jemand bestattet worden war. Das geschah noch am Rüsttag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in Galiläa begleitet hatten, waren Josef gefolgt. Sie sahen das Grab und schauten zu, wie der Leichnam hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Früh die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jesus, das hatten wir letzte Woche, war der verheißene Messias. Es war eigentlich der Friedefürst. Und seine Anhänger waren ihm bis nach Jerusalem hinein gefolgt und mit ihm eingezogen, hatten Hosianna gerufen: Herr, hilf! Er war der, der alles in Ordnung bringen sollte. Er war der, auf den ihre ganze Hoffnung ruhte. Und diese Hoffnung wird jäh zerschlagen am Karfreitag. Der, der sie eigentlich hätte retten sollen, der wird gefoltert und gekreuzigt. Eine der furchtbarsten Todesarten, die man im Altertum kannte. So furchtbar, dass sie nur den schlimmsten Straftätern eigentlich vorbehalten war. Und dann setzt unsere Geschichte ein: Nachdem er am Kreuz gestorben war, wird er vom Kreuz abgenommen und in ein Grab gelegt. Und die Frauen sind völlig fertig. Verständlich. Der, der eigentlich alles hätte in Ordnung bringen sollen, der stirbt, bevor er irgendwas tun kann, denken sie. Und sie gehen nur noch zum Grab, um ihr eigentlich die letzte Ehre zu erweisen, um Abschied zu nehmen, damit wenigstens sie noch das bisschen, was sie tun können, doch noch tun können. Wenigstens das. Aber sehen Sie, das Grab ist leer. Der, von dem sie geglaubt haben, dass er tot war, der war tot, aber er ist auch wieder auferstanden. Er ist nicht tot geblieben. Also ein Grab, das eigentlich die Sackgasse hätte sein sollen. Da wird klar, es ist gar nicht die Sackgasse, es ist der Weg auf zu etwas Neuem. Da beginnt erst eigentlich die große Geschichte Gottes mit ihnen. Das, was sie für das Ende des Weges gehalten haben, ist erst der Anfang. Und die Frage, als sie das leere Grab sehen und noch gar nicht wissen, was ihnen geschieht, da treten zwei Engel zu ihnen und fragen sie: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und das ist die Frage, die uns heute beschäftigen soll. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Weil es bei uns, und das ist meine Behauptung, im Leben oft genauso ist. Wir suchen das Leben, wir suchen den Lebendigen bei den Toten, so wie die Frauen es getan haben. Es gab im letzten Jahr von einem Marktforschungsunternehmen eine Umfrage. Da wurden Menschen gefragt, was sie für den Inhalt ihres Lebens halten. Was sagen sie, ist das Wichtigste in ihrem Leben? Und könnt ihr euch vielleicht denken, da waren drei Antworten dabei. Die häufigsten Antworten waren Beziehungen, also Ehe, Familie, Kinder, Freunde. Die zweite Antwort war Freude oder Spaß im Leben. Und die dritte Antwort dazu war Karriere, also beruflicher Erfolg. Einen ordentlichen Job haben, viel Geld verdienen, die Karriereleiter hochsteigen. Alles gute, schöne Dinge. Dinge, für die man morgens aufstehen kann. Wir brauchen ja so einen Motivationsfaktor. Wenn man morgens aufwacht, dann stellt man sich die Frage: Warum heute nicht im Bett liegen bleiben? Noch 10 Minuten, halbe Stunde. Wir brauchen einen Grund, aufzustehen und zu sagen: Heute packe ich es wieder an. Heute ist mein Tag, da passiert irgendwas Tolles. Und das sind diese drei Dinge, die Menschen gesagt haben: Das ist für sie, das macht Leben aus. Und ich möchte hinterfragen, ob das tatsächlich so ist. Ob wir da nicht, wenn wir das so für uns sagen, ob wir da nicht eigentlich das Leben bei den Toten suchen. Es gab nämlich eine andere Umfrage, warum sage ich das? Es gibt eine andere Umfrage, da wurden Menschen gefragt: Was macht sie denn am unglücklichsten in ihrem Leben? Und die Antworten: Beziehungen, zu wenig Spaß, der Beruf. Wie kann es sein, dass die Sachen, die uns am wichtigsten sind, von denen wir alles erwarten, dass die uns unglücklich machen? Und es sind, könnte man jetzt sagen, verschiedene Menschen, aber es sind dieselben Personen, die das Gleiche sagen. Sie sagen, ich erwarte mir ich erwarte die Fülle des Lebens, ich erwarte meine Freude, meine Erfüllung, erwarte ich vom Beruf, erwarte ich von der Familie. Aber das sind die Sachen, die mich unglücklich machen. Da kann man ja selber, jeder in sein Leben schauen, worüber hast du dich die letzte Woche am meisten aufgeregt? Und wahrscheinlich ist es genau eine von diesen drei Dingen. Woran liegt das? Woran liegt das, dass es doch nicht uns erfüllt, wovon wir erwarten, dass es uns erfüllt? Und ich glaube, dass es gibt dafür einen Grund. Ich möchte das mit einem Riesenrad vergleichen. Der Grund ist darin, und ist auch psychologisch erforscht, das ist ein bekanntes Phänomen tatsächlich. Wir erwarten uns immer von dem nächsten Schritt, erwarten wir uns die Erfüllung. Sagen, nur noch einen Schritt weiter in der Karriereleiter. Dann habe ich es geschafft. Dann habe ich es erreicht. Und dann kommen wir ganz oben an und merken aber in dem Moment, wo wir oben angekommen sind, da geht es auch schon wieder bergab. Wie auf einem Riesenrad. Und dann sagen wir, aber der nächste Schritt auf der Karriereleiter, der ist es dann. Und dann kommt der nächste Schritt. Und dann merkt man, nee, das war es auch noch nicht. Das hat es mir auch noch nicht gebracht. Wir suchen etwas an der falschen Stelle. Aber vielleicht der nächste Partner, der passt bestimmt viel besser zu mir. Der ist es dann, der mich wirklich erfüllen wird. Kommt der nächste, merkt man, nee, das war es auch noch nicht. Aber vielleicht Kinder, erste Kind, nee, das war es auch noch nicht. Und ich glaube, wir müssen uns genau die Frage stellen lassen, die Engel den Frauen stellen. Warum sucht ihr das Leben bei den Toten? Warum sollten die Dinge uns Leben geben können, die selber keins haben? Dinge, die vergehen, Dinge, die nicht unendlich sind, Dinge, die sich ändern. Und im Zweifel, seien wir ehrlich, selbst wenn ich den perfekten Partner finden würde und den perfekten Job und alles super wäre, dann wäre ich wahrscheinlich am Ende der es verbockt. Da mache ich irgendeinen Fehler. Und dann zerbricht es doch wieder. Dann bin ich der den Streit auslöst, der nicht hätte kommen sollen. Es gibt ein bekanntes Lied, ist jetzt schon ein bisschen älter. Da ist eine Zeile in dem Refrain lautet, und ich glaube, das trifft dieses Problem ganz gut. Es muss doch mehr im Leben geben, als nur einem kurzen Moment des Glücks nach dem anderen hinterherzulaufen. Und dieses Problem ist grundlegend, ist nicht das Problem von, ich brauche nur den Richtigen, ich brauche nur das Richtige. Ja, ein zweites Beispiel. Ihr habt hier zwei Fahrräder, die ihr seht. Und ich möchte euch die Frage stellen, ihr dürft entscheiden, welches davon ist besser geeignet zum Fliegen? Links oder rechts hat noch so rote Streifen angemalt, könnte vielleicht helfen. Dafür ein bisschen dickere Reifen, also aerodynamisch nicht so gut. Hat aber dafür so gebogene Lenker, wo man sich gut dran festhalten kann. Da kann man vielleicht ein bisschen mehr in die Gänge kommen. Andererseits könnte man das linke auch anders anmalen. Wäre also vielleicht dann auch besser. Vielleicht, wenn es grün ist, könnte es noch besser fliegen. Das Problem ist nicht, sind nicht die Fahrräder. Du kannst noch nach dem tausendsten Fahrrad gucken, findest immer noch keins, mit dem du fliegen kannst. Das Problem ist, an der falschen Stelle zu suchen. Jetzt könnte man denken, dass ich sage, ja, aber die Christen, die haben es. Aber ich glaube, da ist es oft auch gar nicht so anders. Da denken wir dann, ich gehe jeden Sonntag in Gottesdienst und dann bete ich mal noch mehr. Noch einmal mehr fasten, dann kommt der Durchbruch. Noch einmal mehr kräftiger Bibel lesen. Vielleicht noch ein Bibelstudium hinten ranhängen. Dann kommt der Durchbruch, dann erreiche ich es. Dann habe ich endlich das, was ich suche im Leben. Aber Methoden machen uns auch nicht lebendig. Und da müssen wir uns dieselbe Frage eigentlich von den Engeln stellen lassen. Warum sucht ihr das Leben in toten Ritualen? Und jetzt gibt es hier sicher einige, die sagen, ja, bei mir ist das nicht. dann fordere ich dich heraus, schau dich mal in deiner Umgebung um. Bei anderen Menschen sehen wir Probleme meistens besser. Ist einfach so. Ja, und da fällt dir bestimmt jemand ein, wo du sagst, ja, ja, ich kenne da so, ne, die eine, die rennt immer von einem Typen zum nächsten oder die wechselt die ganze Zeit den Beruf oder ist so in ihrer Karriere drin, dass er gar nichts mehr anderes macht. Aber glücklich macht es dann auch nicht. Und ich glaube, das Problem hier ist eigentlich ein tieferes Problem, als wir zuerst erkennen. Weil ich glaube, dieses innere Verlangen nach Leben, nach Erfüllung, ist eigentlich ein Symptom, dass wir merken, wir haben das Leben nicht. Es ist nicht nur etwas im Leben, was uns fehlt, sondern es ist das Leben überhaupt, das fehlt. Und es ist noch schlimmer eigentlich, weil es um das ewige Leben geht. Das ist das, was fehlt. Wenn es nur das eine Leben wäre, schlimm genug. Aber davon hast du nur eins. Wenn du nach 60, 70, 80, 90 Jahren zurückschaust und dann feststellst, ja eigentlich habe ich mein Leben irgendwie nur so dahin gelebt und eigentlich nicht gefunden, was ich gesucht habe. Schon schlimm genug, aber mit dem Tod hört es eben nicht auf. Mit dem Tod geht's weiter. Dann kommt das ewige Leben oder der ewige Tod. Und dann wird das ewig, was dein ganzes Leben schon angedauert hat. Also die Frage ist ganz fundamental, die wir uns stellen müssen. Wo finden wir denn das Leben? Und ich denke, dass die Menschen, die in Beziehungen das Leben suchen, die sind am nächsten dran an der Wahrheit. Weil es tatsächlich etwas, ein Gegenüber ist, den wir suchen, nicht eine Sache. Es ist tatsächlich ein Mensch, den wir suchen. Aber wie müsste dieser Mensch sein? Er müsste selber das Leben haben. Er müsste selber Leben in Fülle haben und weitergeben können. Er dürfte nicht jemand sein, der vergänglich ist und der sich ändert. Es müsste jemand sein, der selber den Tod besiegt hat im Besten. Und am allerwichtigsten, es muss jemand sein, der dich und mich so liebt, wie wir sind. Wirklich so, wie wir sind. Weil sonst könnten wir es selber verbocken. Sonst, wenn der andere perfekt ist, kann ich selber noch Fehler machen und das Ganze zerbrechen. Und ihr ahnt natürlich, von wem ich rede. Es ist Jesus, der genau diese Eigenschaften hat. Und die Bibel sagt, wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und das ist das Wunderbare vom leeren Grab. Dass dieser Jesus, dass er das ewige Leben gibt, weil er selber den Tod besiegt hat, weil er selber eben nicht gestorben ist und dann verwest ist, dann würde unser Glaube nichts bringen. Dann können wir jetzt alle nach Hause gehen. Was soll's? Was sollen wir zu jemandem reden, der tot ist? Die Toten antworten nicht. Die Lebenden sind es, die antworten. Und er lebt, das ist das Besondere. Dass die Engel auf die nicht nur eine Frage stellen, sondern die Engel geben auch eine Antwort. Sie fragen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er ist nicht da im Grab. Er ist nicht da, wo die Frauen ihn erwartet haben. So was sie für Ostern für die große Niederlage gehalten haben oder Karfreitag schon für die große Niederlage gehalten haben. Das war eigentlich der Sieg am Kreuz, dass der Tod eben nicht mehr das Endgültige ist, dass der Tod nicht mehr das ist, wo alles vorbei ist, wo das Leben, das bisschen, was man hat, aufhört. Sondern da beginnt das Leben eigentlich für uns. Wenn wir an diesen Jesus glauben, wie ich vorgelesen habe, dann erfahren wir, dann kriegen wir tatsächlich Leben und ewiges Leben. Leben über den Tod hinaus. Und das ist nicht nur eine Theorie, das ist etwas Erfahrbares, etwas Erlebbares. C.S. Lewis, ein Schriftsteller, der hat das wie folgt gesagt. Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben, ich wünsche mir, ich wäre ein guter, talentierter Maler. Da könnte ich euch vielleicht ein Bild malen, um euch das euch zu beschreiben. Oder ein guter Schriftsteller wie C.S. Lewis, dass ich solche Sätze mir ausdenken könnte. Aber ich kann es nicht, aber ich kann euch nur sagen, was ich erlebt habe. Und wenn ihr mit anderen Menschen darüber redet, wie sie das erlebt haben, als Jesus in ihr Leben getreten ist, dann hört ihr das immer wieder. Es ist, als ob ihr merkt auf einmal, eure Seele war immer, euer Herz war immer wie trocken und auf einmal wird Wasser darüber ausgegossen. Oder als ob ihr immer im Dunkeln gelaufen wärt und hättet es nicht gemerkt und auf einmal geht das Licht an und ihr könnt sehen. Es ist, als würde jemand Leben in den Tod hineinbringen. Und dann sind natürlich die ganzen anderen Dinge sind immer noch da. Wir haben immer noch Beziehungen, Karriere, wir haben Freude. Aber von den Beziehungen hängt dann nicht mehr alles ab. Wenn ich weiß, dass er für mich gestorben ist und dass er für mich auferstanden ist vor allen Dingen, dann muss ich nicht mehr bei Menschen nach Liebe suchen, weil ich weiß, dass es einen gibt, der mich liebt und der heute hier ist, der heute da ist und der mit mir durch alle Dinge durchgeht. Dann brauche ich nicht den perfekten Partner finden. Dann muss ich nicht in eine Karriere hineingehen, wo ich meinen Wert erst erarbeiten muss, sondern ich weiß, ich habe einen Wert, weil er mir einen Wert zugibt, weil er mir einen Wert zuspricht. Und dann kann ich tun, was ich tue für ihn. Dann habe ich genauso Spaß, aber wenn der Spaß aufhört, dann bricht die Welt nicht zusammen, weil ich weiß, auch wenn ich ganz oben auf dem Karussell vielleicht angekommen bin und es bergab geht, dann sitze ich nicht allein drin, sondern als jemand, der auch in der tiefsten Einsamkeit bei mir ist. Und über das alles hinaus noch, nicht nur das Leben, sondern auch das ewige Leben. Paulus, auch ein großer Schriftsteller, der hat geschrieben, aber alles, was mir Gewinn war, habe ich dann um Christi willen als Verlust betrachtet. Ja, in der Tat, ich halte das alles für wertlos im Vergleich mit der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen mir alles wertlos wurde. Und ich betrachte es als Dreck, wenn ich nur Christus gewinne und in ihm meine Heimat finde. Ich habe nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern jene Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, die aus Gott kommt aufgrund des Glaubens. Die Gerechtigkeit heißt das ewige Leben. Das heißt, dass ich meine ganze Schuld zu Jesus bringen kann. Alles, was mich belastet, alles, was ich mit mir herumschleppe. Und er nimmt das alles und schenkt mir dafür das Leben. Was für ein Tausch, den er anbietet. Einfach nur, weil ich Ja zu ihm sage, weil ich ihn einlade in mein Leben. Und wie das geht, und das merkt ihr auch, wenn ihr euch mit Menschen unterhaltet, ist bei jedem völlig anders. Ich habe jetzt schon so viele Bekehrungsgeschichten gehört. Ich habe noch keine zwei gehört, die irgendwie gleich waren. Bei jedem war es was völlig anderes. Bei jedem hat es angefangen mit der Suche nach ihm, mit der Suche nach dem Lebendigen. Nicht irgendwelche Rituale, nicht welche Methoden, sondern nach einer Person, nach einer lebendigen Person. Nach dem Jesus, dem Auferstandenen, der heute hier ist. Und diese Suche, die beginnt mit diesem ersten Schritt, mit dem Gebet, Jesus, mit dem Reden einfach zu ihm. Jesus, ich will, dass du in mein Leben trittst. Ich will dieses Leben, diese Suche, auf der ich bin. Ich erwarte von dir, ich hoffe, dass du das Ziel bist. Und dann werdet ihr erleben, er ist tatsächlich das Ziel. Er ist das Restaurant, das ihr gesucht habt. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Jesus kennenlernt. Und dass ihr erlebt, dass er wirklich Leben gibt und Leben in Fülle, wie er sagt. Dass wirklich die Sehnsucht gestillt wird, die Sehnsucht eures Herzens. Und dass ihr genauso auch wie die Engel das sagen könnt. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das Grab ist tatsächlich leer und er ist tatsächlich derjenige, der dir Leben geben will und Leben in Fülle. Und ich hoffe, dass selbst wenn du sagst, du hast das schon erlebt und du hast diesen Jesus bei dir, dann hoffe ich, dass du heute neu durch Ostern daran erinnert wirst, was er dir gegeben hat. Und wie du neu, wenn du doch manchmal in Situationen kommst, wo du das Leben woanders suchst, dich daran erinnerst, ich weiß, wo es das Leben gibt. Aber es ist nicht im Grab. Es ist bei dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Amen.